Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist Wochenende und wenn alles noch so wäre wie vor der Pandemie, dann würden wir uns heute mit Freunden treffen, nach dem Einkaufen einen Kaffee mit ihnen trinken, am Nachmittag zusammen Sport machen und am Abend draußen grillen oder drinnen feiern. Die Wochenenden sind aber nicht mehr so wie vor der Pandemie, denn Corona wirkt sich auch auf unsere Freundschaften aus. Kann man Spaß miteinander haben, wenn man sich nicht umarmen und nah zusammen sein darf? Kann man über Zoom der Freundin erzählen, wie es aktuell so mit der Partnerschaft und der Familie läuft? Und können Kinder miteinander spielen, wenn sie vor getrennten Computern sitzen? Wie beeinflusst die Pandemie unsere Freundschaften? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Leonie Lienek, Soziologin an der Humboldt-Universität zu Berlin, und mit Dr. Wolfgang Krüger, psychologischer Psychotherapeut und Autor etlicher Bücher über die Freundschaft. Schönen guten Morgen zusammen.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir drei freuen uns auf Ihre Beiträge und Ihre Erfahrungen, die Sie mit Freundschaften im Allgemeinen und zu Corona-Zeiten im Besonderen machen. Was verstehen Sie unter echten Freunden? Wie pflegen Sie Ihre Freundschaften und wie ist es Ihnen mit Ihren Freundinnen und Freunden in den letzten Monaten ergangen? Sind Beziehungen bröckelig geworden oder gab es Freundschaften, die sogar an Fahrt aufgenommen haben, weil Sie plötzlich bemerkt haben, wie viel Ihnen dieser Kontakt bedeutet? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder schreiben Sie uns über Facebook, so wie Ilka Berit Rösner, die uns heute Morgen schon ihre Mail gesendet hat über Facebook. Natürlich haben sich meine Freundschaften während der Pandemie-Monate verändert. Meine Freundinnen stehen mir jetzt noch näher als ohnehin schon, trotz Distanz. Was uns allen fehlt, ist das Miteinander, wie zum Beispiel zu lachen, zu tanzen, zusammen zu essen und sich zu umarmen. Dafür gibt es keinen virtuellen Ersatz. Für unsere Kinder finde ich persönlich diese fehlenden Sozialkontakte untragbar, wobei meine Kinder aber Wege gefunden haben, mit ihren Freundinnen zu kommunizieren und dabei gelernt haben, sich auf die Gegebenheiten einzustellen. Ich denke, Freundschaften, in welcher Form auch immer, sind in dieser Zeit wichtiger denn je. Dankeschön für diesen schönen Einstieg, Frau Rösner. Kürzlich habe ich erlebt, wie wegen Corona eine jahrzehntelange Männerfreundschaft den Bach heruntergegangen ist, weil der eine zum Corona-Leugner und Impfgegner geworden ist und der andere seinen alten Freund einfach nicht mehr versteht. Kein Gespräch, kein Ausweg mehr möglich. Ein Fall für Leonie Lienek und Wolfgang Krüger, die heute unsere Gäste sind bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir über Freundschaft reden. Herr Krüger, wie hätten Sie als Therapeut versucht, da zu vermitteln?
Na, wir müssen eines wissen, Corona ist natürlich Sprengstoff in unserem Leben, es ist eine Belastungssituation und wir alle gehen sehr unterschiedlich mit Corona um. Und am Ende kommt eine bestimmte Überzeugung raus, die wir haben und diese Überzeugung vertreten wir fast wie eine Weltanschauung, wie eine Religion. Und deshalb ist es schwierig, über Corona zu reden, weil wir uns alle vom anderen nicht beeinflussen lassen. Und günstiger ist es, wenn wir über die Themen reden, die dem zugrunde liegen. Also, dass wir darüber reden, was macht uns glücklich? Oder dass wir darüber reden, wie sind wir bisher im Leben mit solchen Situationen umgegangen, wo wir nicht handeln konnten, also in Zeiten von Krankheit. Und dann kommen wir an die Gefühle heran, die dem zugrunde liegen und darüber kann man reden.
Das heißt, die Freundinnen und Freunde dieser beiden könnten noch mal den Versuch machen zu vermitteln. Das haben wir alle getan.
Aber ja, natürlich, das ist schwierig. Ja. Das ist schon schwierig. Wir haben in den Herzensfreundschaften glücklicherweise das Phänomen, dass wir ähnliche Werte haben. Und wir stellen natürlich in der Corona-Zeit fest, wie sehr wir uns mitunter von anderen Menschen unterscheiden. Und dann bekommen wir mitunter sogar einen gewissen Schreck. Also es passiert schon, dass wir uns vom anderen entfremden. Aber wenn wir mehr über Gefühle reden, gelingt es uns, mit dem anderen eher im Gespräch zu bleiben.
Mhm. Nun haben Sie das Wort Herzensfreundschaften gerade gewählt. Was unterscheidet Herzensfreundschaften von anderen?
Na, der Begriff stammt schon von Aristoteles, der gemeint hat, es gibt drei verschiedene Arten von Freundschaften. Die Herzensfreundschaften, das sind die Beziehungen, wo ich möglichst über alles reden kann. Also ich kann dem anderen erzählen, wie meine Ehe ist, wie meine Mutterbeziehung war, wie es mir wirklich geht. Und daneben gibt es natürlich andere Formen von Freundschaften. Es gibt die Alltagsfreundschaften, wo ich die Betreffenden gerne sehe, aber ich rede nicht über alles. Also wenn der andere mich fragt, wie geht es dir, sage ich grundsätzlich, es geht mir gut.
Das würden Sie bei der Herzensfreundschaft nicht tun. Da würden Sie sagen, oh, im Augenblick ist gar nichts.
Na, da bin ich ehrlich.
Ja.
Und die Herzensfreundschaften kennzeichnen sich dadurch, dass ich weiß, der andere ist absolut verlässlich. Also auch wenn ich in einer großen Krise bin, Marlene Dietrich hat mal gesagt, gute Freunde, die kann ich mitten in der Nacht anrufen. Also die Herzensfreundschaften, davon hat man im Allgemeinen höchstens 3 oder manche sagen, man hat 4. Und das sind die Freundschaften, wo ich weiß, ich kann dem anderen absolut vertrauen.
Ah. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den beiden Männern. Was kennzeichnet Männerfreundschaften im Unterschied zu Freundschaften zwischen Frauen, wenn es denn Unterschiede gibt?
Na, zunächst einmal wissen wir, dass nur 1/3 aller Männer wirklich eine richtige Freundschaft hat in dieser Definition von Freundschaft, dass man sich anvertrauen können. Nur 1/3 und während 2/3 aller Frauen mindestens eine enge Freundin hat. Also wir Männer tun uns schwer mit Freundschaften, wo wir über uns erzählen. Was wir viel haben, sind Kumpelbeziehungen, also wo man miteinander Sport macht, wo man sich über vieles unterhält, über Börsenkurse, über Autos, über Motorräder. Aber es fällt uns schwer, uns anderen anzuvertrauen. Und deshalb sagen sehr viele Männer, dass sie im Wesentlichen am besten mit ihrer eigenen Frau befreundet sind.
Mhm. Leonie Lienek, lässt sich das soziologisch irgendwie erklären, dass Männer eher so auf Kumpel stehen, denn auf wirkliche Herzensfreunde und Freundschaften?
Ja, ich glaube, ganz sicher sind Geschlechternormen sozusagen im Weg. Wenn Männer sich nicht sozusagen darauf einlassen können, über ihre Gefühle zu sprechen, dann hat das natürlich mit Männlichkeitskonstruktionen zu tun und mit Vorstellungen davon, dass man stark sein muss und sich gar nicht verletzlich zeigen kann. Und ich denke, das zeigt sich sozusagen auch schon im Jugendalter. Da gibt es Studien dazu, dass junge Kinder sehr wohl ihren Freunden ihre Probleme, ihre intimsten Sorgen anvertrauen, aber mit zunehmendem Alter dann in der Jugend eben damit aufhören und sozusagen auch, um nicht in den Verdacht der Homosexualität zu geraten. Oft ist es tatsächlich sozusagen auch aus einer Homofeindlichkeit, aus einer Homophobie heraus, da ganz viele Kontakte einschränken.
Mhm. Wo müsste man da ansetzen, damit sich das weiterentwickelt?
Ja, ich glaube, da braucht es eigentlich einen Wandel des Geschlechterverhältnisses. Also wir müssen eigentlich sozusagen für eine erweiterte Vorstellung von Männlichkeit auch plädieren und argumentieren und das vorleben, in der es ganz selbstverständlich ist, dass man füreinander sorgt, dass man aneinanders Emotionen teilhat.
Sind wir denn auf Freunde angewiesen oder geht's auch ohne?
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das ist, was Herr Krüger ja auch gerade schon sagte. Für viele Männer ist die Partnerin sozusagen die beste Freundin. Und ich glaube, ob es auch ohne geht, da kommt es drauf an, was ist denn unser Konzept von Freundschaft? Hm. Also wo verlaufen da eigentlich die Grenzen? Und ich denke, wenn man die Partnerin als beste Freundin betrachtet, dann geht es vielleicht auch ohne. Manche Menschen haben ja auch Verwandte, die sie als ganz enge Freunde betrachten. Aber ich glaube, ganz ohne geht es nicht, weil eben für die allermeisten Menschen in irgendeiner Form gelingende Nahbeziehungen eine wichtige Ressource zur Lebensbewältigung sind. Die gehören sozusagen dazu, um den eigenen Alltag auch bewältigen zu können.
Wie ist das denn bei Ihnen? Was für ein Konzept von Freundschaft haben Sie?
Ja, ich glaube, ich habe ein sehr rigides Konzept von Freundschaften. Ich habe sehr enge Freundschaften, wo wir sozusagen auch ganz viel persönliche Dinge teilen, aber auch wo wir aushandeln, wie wir eigentlich miteinander sind in der Freundschaft. Also sozusagen auch immer mal wieder eine Metaebene einnehmen, was, glaube ich, ganz viele Menschen auch eher aus der Paarbeziehung kennen. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch losere Kontakte und Freundschaften, wo die Grenzen vielleicht zur Bekanntschaft eher fließend sind. Das sind natürlich die, die uns gerade am meisten auch fehlen oder die wir am wenigsten sehen.
Wie stelle ich mir das denn vor, wenn Sie mit Ihren Freunden auf der Metaebene unterwegs sind? Trinken Sie dann Kaffee zusammen und analysieren so ein bisschen die Freundschaft?
Na, ich glaube zum Beispiel jetzt gerade in Corona-Zeiten ist das ein gutes Beispiel. Mein bester Freund ist Risikopatient. Mhm. Und da hat sich zu Beginn der Pandemie sofort für uns die Frage gestellt, wie gehen wir denn als Freunde eigentlich damit um, dass er auf besondere Weise sich schützen möchte? Mhm. Und wie möchten wir denn auch Rücksicht nehmen, um ihn zu schützen? Also sind wir bereit, andere Regeln in Kauf zu nehmen, allein weil er ein Risikopatient ist?
Und sind Sie bereit?
Und das ist, würde ich sagen, eine Aushandlung. Ja, absolut. Und ja. Bin ich sozusagen auch ganz freudig und in gewisser Hinsicht auch stolz sozusagen über den Freundeskreis, dass wir das tatsächlich geschafft haben, da alle rücksichtsvoll zu sein und jetzt tatsächlich eher das erste Mal geimpft ist vor kurzem, ohne erkrankt zu sein.
Und was für eine Freundin sind Sie so im Allgemeinen? Also sind Sie sehr treu? Melden Sie sich regelmäßig bei den anderen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin eine sehr fürsorgliche Freundin. Ich schaffe es nicht immer, mich bei allen zu melden in der Form, wie ich es mir wünschen würde. Aber ich versuche es. Ich versuche, glaube ich, Anteil zu nehmen am Leben und an den Problemen meiner Freunde.
Mhm. Anja Johansen schreibt uns, meine wichtigsten Freundinnen treffe ich zu Kaffee und gegebenenfalls Kuchen zu Hause. Und dann hören wir einander zu, lachen und weinen zusammen und sind froh, einander zu haben. Ich bin dankbar dafür, gerade als Single. Danke für diese Meldung über Facebook. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über die Frage, wie halten Sie in diesen Corona-Zeiten Kontakt zu Ihren Freunden? Was vermissen Sie? Sind Skype, FaceTime und Co. ein Ersatz für einen gemeinsamen Abend. Unsere Gäste sind Leonie Linek, Soziologin, und der psychologische Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Frau Linek, Anja Johansen hatte uns ja gerade per Facebook erreicht und hat geschrieben, dass sie sich gerne mit ihren Freundinnen zu Kaffee und Kuchen trifft und dass sie dann zu Hause gemeinsam lachen und weinen und froh sind, einander zu haben. Und sie ist so dankbar dafür, weil sie Single ist. Das ist nochmal ein ganz besonderer Aspekt in dieser Zeit. Wie wirkt sich das aus?
Ja, ich glaube, da haben wir natürlich die besondere Situation, dass wir politische Maßnahmen haben, die verständlicherweise die Pandemie eigentlich eindämmen sollen, aber die sich im Prinzip überproportional gegen Freundschaften richten. Also wir haben in Betrieben ja meistens Angebote, also das Angebot zu Tests, das Angebot im Homeoffice zu arbeiten und so weiter, während wir es im Privaten mit drastischen Verboten zu tun haben. Und das hat es auch so in dieser Form natürlich im Leben der meisten Menschen noch nicht gegeben und richtet sich ganz besonders auch gegen Singles. Also es ist ja zum Beispiel in Berlin nur noch möglich, sich mit maximal einer Person aus einem anderen Hausstand zu treffen. Und nach 21 Uhr ist es sogar mit niemandem mehr möglich, sich in Innenräumen zu treffen, außer dem der Partnerin. Und jetzt ist die Frage, was ist denn, wenn man keinen Partner hat? Dann ist man allein sozusagen in diesen Fällen. Und das ist, denke ich, ist bisher noch nicht besonders stark problematisiert, aber das ist eine wahnsinnige Schieflage, wo auch Ungleichheiten verschärft werden.
Wie kommt man aus dieser Schieflage raus? Da ist man selber natürlich auch gefragt, aktiv zu werden und kreativ zu werden.
Ja, ich denke, das eine ist, neue Formate zu finden. Also es ist ja sozusagen, die Möglichkeiten, wie wir uns begegnen können, sind ja aktuell maximal eingeschränkt. Wir können uns eben, wie gesagt, nur noch mit einer Person drinnen oder eben in den meisten Fällen draußen zum Spazierengehen zu treffen. Aber da sozusagen kreativ zu werden, neue Formate zu finden, zu schauen, was kann man vielleicht auch simulieren oder wie kann man sozusagen das Zusammensein imitieren, auch im Digitalen, aber wie kann man vielleicht auch sozusagen draußen zusammenkommen. Aber ich denke, da ist sozusagen dann auch Bedarf, politisch nachzujustieren und zu schauen, kann man nicht auch Möglichkeiten schaffen, dass auch Menschen, die alleine leben, eine Kontaktperson treffen können.
Was schwebt Ihnen da so vor? Also wenn Sie jetzt Politikerin wären und aktiv werden müssten, wie würden Sie es tun? Oder wenn Sie beraten dürften?
Na, zum Glück bin ich das nicht, aber ich finde das gerade zum Beispiel, weil es ja nicht nur verrechtlichte Beziehungen wie Familien- und Paarbeziehungen sind, die ausgenommen, also Ehebeziehungen, die ausgenommen sind von den Kontaktbeschränkungen, sondern es ist ja auch die Lebenspartnerschaft, wo total unklar ist, wie ist die denn eigentlich definiert, wie lange muss ich denn mit dieser Person zusammen sein. Und da werden dann ja auch zum Teil willkürliche Maßstäbe angelegt. Ich hatte die Situation, dass ein guter Freund von mir letztes Jahr aus den USA nach Deutschland eingereist ist, weil seine Partnerin hier lebt. Und der hat sozusagen in der Botschaft dann belegen müssen, dass sie ein Paar sind anhand von Urlaubsfotos. Da habe ich gedacht, das könnte ich ja genauso gut mit meinen engsten Freunden. Warum sollte es dann nicht auch möglich sein, dass man die besucht?
Mhm. Herr Krüger, welche Ideen haben Sie so zum Kreativwerden? Vor allen Dingen mal so als kleinen Ratschlag für Singles.
Na, zunächst einmal, wir haben in Deutschland, je nach unterschiedlichen Statistiken, wir haben etwa 18 Millionen Singles und wir haben tatsächlich in dieser Corona-Zeit ein Leiden der Singles, weil der übliche Lebensentwurf, den man hatte, nämlich viele andere Menschen zu treffen und Freundschaften zu pflegen, der ist momentan nicht möglich. Und zu mir in die Therapiepraxis kommen momentan vor allem Singles im Alter zwischen etwa 27 und 37 Jahren. Das ist ungefähr die Generation, die sich am meisten momentan ausgebremst fühlt. Und es gibt natürlich dann unterschiedliche Ideen. Viele Singles fragen sich momentan, ob es nicht doch günstiger wäre, eine Partnerschaft zu beginnen, weil wir wissen, dass etwa 2 Drittel aller Singles sind sogenannte Übergangssingles, die eigentlich sich langfristig eine Partnerschaft im Grunde suchen, aber das bisherige Modell als Single viele Freundschaften zu haben, ist etwas schwierig. Aber es gibt Singles, die gehen sehr kreativ damit um. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die mit ihren Freunden Silvester gefeiert hat. Und die haben sich verabredet und jeder hat sich dann schön angezogen. Jeder hatte seine eigenen Getränke und das eigene Essen quasi vor dem Fernseher, also vor dem Bildschirm. Und die haben dann quasi im Internet miteinander gefeiert. Mir ist völlig klar, dass solche kreativen Möglichkeiten können das Zusammensein nicht ersetzen, also die Ausstrahlung, die man hat und das Zusammensein. Aber es gibt doch mitunter Möglichkeiten, wie wir das Ritual der Freundschaft auch in der Corona-Zeit im Internet praktizieren können.
Mit welchen Sorgen kommen die Menschen zu Ihnen in die Praxis, die Singles? Also worunter leiden die ganz besonders?
Naja, es ist vor allem Angst und Einsamkeit. Ich fühle mich ja geradezu auf mich zurückgeworfen. Ich fühle mich ausgebremst. Und wir sind am meisten ängstlich, auch in anderen Zeiten, wenn wir krank sind, wenn wir plötzlich nicht mehr handeln können. Und Corona ist ein Super-GAU. Ich kann alle Krisen bewältigen, die kürzer dauern als 3 Monate. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir mehrfach erlebt haben, dass wir gehofft haben, Corona geht vorbei. Und jetzt haben wir mittlerweile die dritte oder vierte Welle, wo es nicht nur zu Ende geht, sondern es wird eigentlich fast auch schlimmer. Und da muss man sagen, dass Menschen, die keine festen Bindungen haben, in der Form, dass sie eine gute Partnerschaft haben, dass sie beruflich sehr verankert sind, die geraten hier natürlich wirklich an ihre Grenzen.
Das heißt, Corona ist auch ein Test, also einerseits natürlich ein Test für mich und meinen Lebensentwurf, aber auch ein Test für Freundschaften, Herr Krüger.
Ja, natürlich, wer jetzt sehr, sehr gute Freundschaften hat, dem geht es natürlich etwas besser. Ich selber habe zum Beispiel eine Freundschaft, eine Männerfreundschaft seit über 40 Jahren, wo wir das Ritual haben, dass wir jede Woche miteinander telefonieren, dass wir uns sonst an jedem Samstag oder Sonntag haben wir uns um 14 Uhr getroffen. Und da ist eine tiefe, tiefe Vertrautheit da, wo wir vieles miteinander erlebt haben. Mich hat das erinnert immer an Winnetou und Old Shatterhand, wo so eine ganz tiefe Emotionalität da ist. Wir haben erlebt, dass wir uns in Trennung begleitet haben, Partnerschaften, die auseinandergingen, in Zeiten von Lebensgefahr. Und wir sind uns so vertraut, dass man sagen kann, wir sind eigentlich wie Geschwister. Und dieser Freund ist mir eben auch, wenn wir miteinander telefonieren, der ist mir emotional sehr nahe.
Haben Sie sich im Studium dann kennengelernt, wenn das vor 40 Jahren war, oder wo sind Sie sich begegnet?
Wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt und er ist auch Psychotherapeut. Und das ist natürlich das Glück, dass wir über alles reden können. Also wir können über berufliche Dinge reden, über Träume, über die Partnerschaft. Es gibt quasi keinen Bereich, den wir nicht ansprechen. Und wir haben ein Ritual, wenn wir uns treffen, dass wir mindestens 1,5 Stunden miteinander reden und dass jeder zu Wort kommt. Und es ist eine Beziehung, wo wir keine Schere im Kopf haben.
Was hat Sie denn damals angezogen an diesem jungen Mann? Also, dass er gut zuhören konnte, oder was hat Sie da fasziniert, als Sie sich kennenlernten?
Na, wenn man sich trifft, dann hat man ja tatsächlich so ein Bauchgefühl, was uns am anderen interessiert. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Freund kommt aus Wien, aus Österreich, und der hatte was sehr Lebendiges und was sehr Klares und sehr, sehr Wahrhaftiges. Und da habe ich gewusst, mit dem werde ich durchs Leben gehen. Und uns beiden ist klar geworden, es gab auch mal Konflikte, die wir hatten, die wir ausgetragen haben. Aber uns ist beiden sehr schnell klar geworden, das ist eine Freundschaft, die wirklich lebenslänglich ist.
Ja, Frau Lienek, wie alt ist Ihre älteste Freundschaft? Also Sie sind ja noch nicht so lange auf der Welt, aber Sie werden ältere Freundinnen und Freunde haben.
Meine älteste Freundschaft geht dieses Jahr ins 15. Jahr.
Schulfreundschaft oder was ist das für eine?
Ja, genau, die ist sozusagen in der Schulzeit entstanden. Das ist der erwähnte beste Freund, ja.
Ja. Was verlangt eine Freundschaft, damit sie wirklich über lange, lange Zeit hinaus halten kann?
Oh, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt, wie gesagt, auch wieder auf das Konzept von Freundschaft drauf an. Manche Menschen pflegen ja eher gerade nicht diese Herzensfreundschaft, wo man über alles spricht und sich auf jeder Ebene anvertrauen kann, sondern die pflegen vielleicht auch eine Freundschaft in einem bestimmten Kontext und die hält sich einfach, weil der Kontext bestehen bleibt. Also zum Beispiel die enge Freundschaft im Fußballclub, im Sportverein und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir von diesen Herzensfreundschaften sprechen, dann geht es natürlich immer auch um Empathie. Kann ich mich hineinversetzen in den anderen? Kann ich auch gerade, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, und das ist ja auch schon angesprochen worden, gerade in Corona-Zeiten sozusagen Brennstoff, Zündstoff für Konflikte, kann ich damit umgehen? Kann ich trotzdem empathisch Anteil haben an den Ängsten der Person? Und bin ich auch bereit, eine gewisse Form von Beziehungsarbeit zu leisten? Also kümmere ich mich um die Beziehung, leiste ich eine bestimmte Form von Freundschaftspflege? Und wenn ja, wie sieht die aus? Also das muss dann sozusagen in der jeweiligen Beziehung selbst ausgehandelt werden.
Mhm. Inwiefern kann Corona dann auch nicht nur ein Test sein für Freundschaften, sondern auch wirklich eine Chance für Freundschaften?
Ja, ich glaube, das kommt eben darauf an, auch was die gesellschaftlichen Bedingungen und die Umstände sind, in denen man lebt. Es kann natürlich ein Stresstest sein, insofern als dass man auf einmal merkt, wer sich kümmert und wer nicht. Und das kann dann eine Chance sein, weil man vielleicht feststellt, jemand, von dem man es gar nicht so sehr gedacht hat, der ist tatsächlich da. Aber ich denke, es gibt auch sozusagen gesellschaftliche Ungleichheiten, die verstärkt werden und die es verunmöglichen, dass wir uns um unsere Freunde kümmern. Also ich denke da ganz stark an diese Spaltung Eltern versus Nicht-Eltern. Das sind ja in der Regel sind Eltern ja gerade bei geschlossenen Kitas und Schulen einfach mit einer unheimlichen Mehrarbeit belastet und müssen diesen Spagat zwischen Betreuung, Homeschooling und der eigenen Arbeit irgendwie meistern. Und da ist sozusagen eh schon wenig Platz für die eigene Selbstsorge. Und wenn wir Freundschaft sozusagen als Beziehung der Selbstsorge verstehen, dann schwindet gerade bei Eltern dieser eh schon knappe Platz manchmal vollständig. Mhm. Und insofern ist das dann sozusagen auch, liegt das vielleicht gar nicht an der Qualität der Beziehung oder an dem Willen der anderen Person, sondern an den gesellschaftlichen Umständen, dass diese Person dann vielleicht gar nicht in der Lage ist, die Freundschaft so zu pflegen, wie sie wollen würde.
Was bedeutet Corona für unsere Freundschaften? Wie können sie auch auf Distanz bestehen? Und was macht eine krisenfeste Freundschaft aus? Darüber wollen wir heute mit Ihnen gemeinsam reden und diskutieren. Herr Krüger, Sie haben die These aufgestellt, wir leben in einer Blütezeit der Freundschaften. Wie kommen Sie zu dieser These?
Wir leben tatsächlich in einer Blütezeit der Freundschaften. Noch nie in der Menschheitsgeschichte hat es ein so großes Interesse gegeben, vor allem in der ganzen Normalbevölkerung. Wir hatten ja in der Romantik auch Zeiten gehabt, wo die Freundschaft sehr gepriesen wurde. Aber dass wir gesamtgesellschaftlich ein großes Interesse haben, das gab es eigentlich noch nie. Wir sehen das zum Beispiel an der Shell-Studie. Wenn wir Jugendliche befragen, welche Bedeutung Freundschaften haben, dann sehen wir, dass diese Bedeutung von Jahr zu Jahr wirklich steigt. Und das liegt zunächst einmal daran, dass die Familienbeziehungen doch etwas mehr in Frage gestellt werden. Also überall da, wo ich abhängig bin, da, wo es große Reibungsflächen gibt. Familienbeziehungen sind ja doch Beziehungen, denen ich nicht entkommen kann. Die kann ich nur begrenzt verändern. Und wir suchen heute Beziehungen, die ich frei gestalten kann und die gleichzeitig eine hohe Innigkeit haben. Und das sind Freundschaften. Und wir haben den Wert von Freundschaften eigentlich erst seit 10, 15 Jahren wirklich erkannt. Und wir sehen heute, wer gute Freundschaften hat, lebt 20% länger. Mhm. Er ist selbstbewusster, er kann Krisen besser überstehen und vor allem er ist glücklicher. Also Freundschaften sind eigentlich die Basis für das ruhige Lebensglück und man hat bessere Partnerschaften. Also wir haben lange Zeit diese große Bedeutung von Freundschaften eher etwas unterschätzt. Die Freundschaft war immer die kleine Schwester der Liebe.
Ja.
Man hat auch in der Wissenschaft viel mehr sich fokussiert auf auf Partnerschaften, auf Liebesbeziehungen. Und wir haben erst in den letzten 10, 15 Jahren auch in der Wissenschaft geguckt, so die ganzen Alltagsphänomene von Freundschaften zu erforschen. Zum Beispiel Wie kann man sich denn aus Freundschaften trennen? Und wann trennt man sich? Und wie können wir Konflikte klären? Und was ist denn wirklich praktizierte Gastfreundschaft? Also diese ganz alltäglichen Dinge, die sind heute im Fokus unserer Wissenschaft.
Dann würde ich gerne noch mal einhaken, wo rangiert denn jetzt die Freundschaft auf der Werteskala? Also rangiert sie vor der Liebe?
Na, nicht vor der Liebe. Es ist klar.
Also die Liebe toppt bisher noch alles.
Ja, natürlich. Ich hab vor einiger Zeit unter Studenten einen Vortrag gehalten über Freundschaft und Liebe und habe dann gefragt, wer von Ihnen würde jetzt, wenn er die Wahl hätte zwischen einer aufregenden Nacht und einer lebenslänglichen Freundschaft, wie würden Sie sich entscheiden? Und fast alle hätten sich entschieden, dann für die aufregende Nacht. Wenn man etwas älter wird, fällt die Antwort meistens ein klein wenig anders aus. Aber natürlich ist es so, die Freundschaft ist ja eine Beziehung mit einem kleinen Abstand. Und das macht Freundschaften auf der einen Seite so stabil und auf der anderen Seite ist es so, dass wir uns alle natürlich ungeheuer nach einer Liebesbeziehung sehen. Und wenn wir gucken, es gibt, glaube ich, 150.000 Bücher zum Thema Liebesbeziehung und wie kann man Liebesbeziehung verbessern mit vielen Ratschlägen. Und es gibt aber nur etwa 20.000 Bücher zum Thema Freundschaft. Und insofern ist die Freundschaft immer ein wenig im Windschatten der Liebe gesegelt.
Janche Peters in Leipzig hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen zusammen.
Frau Peters, wie erleben Sie es mit der Freundschaft in diesen Zeiten?
Also ich bin vor einem knappen Jahr neu nach Leipzig gezogen, wegen eines Jobs, den ich hier angenommen habe. Und ja, ich bin 30 Jahre alt, wohne alleine und ja, bin jetzt seit einem knappen Jahr eben mit diesem Problem eigentlich beschäftigt, neue Freunde während einer Pandemie zu finden oder kennenzulernen.
Wie haben Sie das bisher versucht?
Also mein Problem war so ein bisschen, dass ich, glaube ich, am Anfang, im Sommer war das, wo die Lockerungen ja eigentlich ganz gut waren, wo man viel machen konnte. Da habe ich den Moment so ein bisschen verpasst und habe mich erstmal auf meinen Job konzentriert und habe jetzt aber inzwischen das große Glück, dass ich sehr nette KollegInnen habe, die inzwischen eigentlich auch zu FreundInnen geworden sind, sodass ich, wenn ich zur Arbeit gehe, zumindest da Menschen um mich habe, die ich, mit denen ich mich sehr gut verstehe, mit denen ich inzwischen vertraut bin und die ich sehr schätze.
Welche Momente haben Sie verpasst? Also haben Sie es einfach nicht geschafft, dann in der Zeit, in der wir alle mal raus durften, die Kolleginnen zu bitten, Sie zu begleiten oder Kollegen zu fragen, habt ihr Lust, heute Abend mal bei mir auf ein Glas zu kommen? Oder welche Momente waren das, die Sie nicht wahrgenommen haben?
Ja, genau sowas oder auch einfach aktiv auch alleine rauszugehen beziehungsweise initiativ zu sein, sei es jetzt irgendwie mir eine Gruppe zu suchen, irgendwie Richtung Musik, Richtung Sport, sowas, auf Veranstaltungen zu gehen, das habe ich so ein bisschen verpasst, ja. Weil eben ich ja auch wie wahrscheinlich sehr viele andere nicht damit gerechnet hätten, dass sich das alles so lange zieht.
Ja, nun sagten Sie gerade, die Kolleginnen sind zu Freundinnen geworden. Frau Lineck, geht das so rasch? Also können sehr schnell aus Kolleginnen wirkliche Freundschaften oder aus einem Kollegium wirkliche Freundschaften entstehen?
Ja, ich glaube, das ist ambivalent. Einerseits, glaube ich, finden wir natürlich in unseren Kollegen oft Leute, zu denen wir alltäglich Kontakt haben. Und gerade auch in, sagen wir mal, entgrenzten Arbeitsverhältnissen, also auch wo wir unsere ganze Person mit einbringen, wo wir selber ganz motiviert sind, uns vielleicht mit dem Job sogar identifizieren, spielt dann auch das Persönliche am Arbeitsplatz eine größere Rolle. Und dann bietet es sich natürlich auch an, dass das Persönliche auch in den Gesprächen relevant wird und man vielleicht eine Freundschaft knüpft. Aber andererseits ist man ja auch oft eingebettet in einen Kontext, wo man vielleicht potenziell konkurriert, wo man eingebettet ist in die Anforderungen des Arbeitgebers. Und insofern, glaube ich, kommt es immer darauf an, auch ob man schafft, die Beziehung zu transformieren, also ob man sie herauslösen kann aus diesem Arbeitskontext und auf eine wirklich persönliche Ebene.
Herr Krüger, brauchen Herzensfreundschaften Zeit, um zu wachsen?
Ja, natürlich brauchen sie Zeit. Wir wissen, eine Herzensfreundschaft zu gründen, das braucht etwa 1 bis 2 Jahre. Wir sehen jemanden, wir treffen uns, Die ersten Treffen sind quasi Treffen auf Probe. Ich gucke dann, hat der andere den ähnlichen Humor, hat er ähnliche Werte. Ich bringe so Kleinigkeiten, die ich von mir erzähle, dann gucke ich, fühle ich mich verstanden. Und es braucht eine gewisse Zeit und im Allgemeinen wächst eine Freundschaft erst dann, wenn ich auch eine gewisse Belastungssituation habe und merke, ich kann mich auf den anderen verlassen.
Das dauert natürlich. Also es kann natürlich bei Frau Peters in Leipzig, hätte das passieren können im Büro, dass man sagt, hey, ich brauche jetzt gerade ganz schnell deine Hilfe. War das so, Frau Peters? Denn Sie haben ja aus den Kolleginnen Freundinnen machen können. Standen die parat, als es mal nicht so gut ging? Oder wie haben Sie es geschafft, diese Freundschaften zu knüpfen?
Also ich glaube, es liegt einerseits oder lag einerseits daran, dass wir ein sehr kleines Team sind. Wir sind eine Konditorei. Und die beiden Frauen, um die es da jetzt geht, die sind auch mein Alter. Und da war irgendwie sofort so ein Vibe da, sage ich mal. Wir waren auf einer Wellenlänge. Also wir haben uns auch schon ein paar Mal privat getroffen, aber das wurde jetzt natürlich wieder eingeschränkt. Aber es stimmt schon so, diese entscheidende, brenzlige Situation, wo es eben darauf ankommt, sich aufeinander verlassen zu müssen, auch jetzt im privaten Bereich, die gab es so noch nicht. Das stimmt auf jeden Fall.
Was wäre Ihr Tipp für Menschen, denen es ähnlich geht wie Sie, die neu in eine Stadt kommen und dann Probleme haben, neue Freunde zu finden? Wie kann man den ersten Schritt machen?
Ja, es läuft tatsächlich dann wohl doch übers Internet irgendwie. Also es gibt ja auch inzwischen Dating-Plattformen oder einfach soziale Plattformen, um Freunde zu finden, nicht unbedingt einen potenziellen Partner. Ich denke, im Endeffekt läuft es wohl doch darauf hinaus.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Leipzig, wünsche Ihnen eine gute gemeinsame Zeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen und Freunden. Und wir gehen von Leipzig nach Celle zu Katrin Mahler. Mayer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was haben Sie erlebt?
Ja, zu der Dame, die eben angerufen hat aus Leipzig, fällt mir noch ein, wie kann man neue Bekanntschaften, neue Freundschaften finden, wenn man eine Stadt wechselt. Das habe ich schon mehrfach hinter mir. Ich habe das immer sehr gut erlebt durch Freizeit-Hobbys, die man teilt mit Menschen, zum Beispiel in einen Chor zu gehen, zum Beispiel durch eine Kirchengemeinde, ist halt gerade alles wirklich nicht möglich, aber da findet man Gleichgesinnte und da entwickeln sich manchmal ganz einfach, ungezwungen Annäherungen, die man im Internet, glaube ich, so nicht findet. Aber es ist halt ein Tipp für später, für nach C-Punkt.
Haben Sie schon mal geschafft, mit einem Chor über Skype zusammen zu singen oder per Zoom oder dass Sie sich so getroffen haben und gesagt haben, komm, hilft jetzt alles nichts, wir müssen es am Computer versuchen?
Nein, ich bin tatsächlich ein bisschen unterbelichtet, was solche technischen Dinge angeht. Ich habe auch kein Smartphone. Also ich habe auch schon ewig nicht mehr geskypt. Tatsächlich habe ich eine solche, wie sagte Herr Krüger, Herzensfreundin, Lebensfreundin. Wir wissen gar nicht mehr genau, wie lange wir schon befreundet sind. Es können 12 Jahre, es können 15 Jahre sein, aber wir müssen jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag mailen. Wir wohnen über 100 Kilometer entfernt. Wir müssen mailen, wir müssen, wenn wir uns ein paar Tage nicht gehört haben, wenigstens mal kurz durchrufen, um die Stimme der anderen zu hören, weil wir daran schon ganz schnell hören, wie es ihr geht. Und wir treffen uns auch. Also sie hat jetzt zum Beispiel morgen Geburtstag und in 14 Tagen werde ich sie auch besuchen. Auch wenn man das nicht darf, aber wir sind ganz vorsichtig, wir halten Abstand, ich lasse mich vorher testen. Das sind so Dinge, aber das Wichtige, finde ich, ist, dass wir, das ist ein bisschen verrückt, wir spüren uns sogar. Also sie ruft einfach an und sagt, na, wie geht's dir? Und Treffer versenkt, mir geht's vielleicht gerade nicht gut oder umgekehrt. Und das ist was es nur einmal im Leben, zumindest habe ich es so erlebt, nur einmal im Leben gibt.
Das ist ein unglaubliches Geschenk, wenn es solche Wellen gibt. Ne?
Das ist ein Geschenk und ich bezeichne sie auch immer als meine Halbschwester, weil wir uns inzwischen auch ähnlich geworden sind. Wir haben auch so Freundinnenrituale, zum Beispiel müssen wir immer im November Plätzchen zusammenbacken. Wir müssen immer Spargel essen einmal. Wir haben eine Zeit lang auch immer Eis anschlecken und abschlecken gemacht. Also anschlecken im Frühling, abschlecken im Herbst. Das geht jetzt über 100 Kilometer nicht mehr so gut. Aber das sind so Dinge, die wir auch pflegen. Und wir haben immer einmal im Jahr einen Fahrradurlaub zusammen gemacht, sind dann einen Fluss entlang gefahren. Da haben wir dann unendlich Zeit. Und da gibt es dann aber auch schon mal von partnerschaftlicher Seite die Frage, warum machst du sowas mit mir nicht? Mhm. Also mein Partner sagt es nicht, mhm. Ihr Partner. Und das sind aber so Dinge, die brauchen wir auch für uns, um unsere Freundschaft zu pflegen, um ganz füreinander da zu sein, um alles mal wieder aufzuarbeiten und einfach um diese Nähe zu haben. Ne, das ist also tatsächlich mehr, als ich in der Familie erlebe.
Ja. Herr Krüger, das finde ich ganz toll, das Eis anschlecken und abschlecken. Andere machen angrillen und abgrillen.
Ich bin Vegetarierin und deswegen machen wir das.
Unfassbar, klasse. Herr Krüger, solche Rituale zu haben, die auch andere durchaus ausgrenzen, also wo man sagt, das ist jetzt wirklich das, was ich nur mit meiner besten Freundin habe. Wie wichtig ist das, dass man sich auch sowas sucht, was wirklich, was diese Zweisamkeit dann auch so stützt und trägt?
Also gute Freundschaften brauchen natürlich solche Rituale. Rituale sind ja Dinge, die immer wieder gleichmäßig passieren und die für eine Freundschaft ungeheuer wichtig sind. Sie haben so quasi einen Kultstatus. Ja? Und wir haben uns in der Corona-Zeit natürlich gefragt, wie kann man trotzdem Freundschaften neu beginnen? Mhm. Und jetzt sehen wir, dass jeder von uns in einem sozialen Dorf lebt, wo man Kontakt hat zu den Nachbarn, wo man Leute auf der Straße trifft, wo man Kollegenbeziehungen hat, wo man vielleicht Gartennachbarn hat. Und wir müssen lernen, mehr auf andere Spontanbeziehungen zuzugehen. Und das Interessante ist, es gibt Menschen, denen fällt das leichter und es gibt Menschen, denen fällt das schwerer. Und wir haben gesehen, es gibt Menschen, die sind eher neugierig, sag ich mal, aufgeschlossen, denen fällt es einfacher. Dem liegen natürlich immer auch Kindheitserfahrungen zugrunde. Aber wir sehen, dass der eigentliche Kernpunkt im Beginn von Freundschaften, dass ich aufgeschlossen bin, ist tatsächlich die Freundschaft mit mir selbst. Das heißt, die Frage ist, wie viel Selbstbewusstsein habe ich? Habe ich ein Gefühl für mich selbst? Kenne ich meine eigenen Ängste, meine Hoffnungen? Weiß ich, was ich wert bin? Und wer das hat, der hat eher die Fähigkeit, auf andere zuzugehen, weil ich dann eine Grundeinstellung habe, ich bin für andere ein Geschenk. Und ich trainiere das regelrecht mit den Patienten, dass sie jeden Abend sich aufschreiben, was habe ich gut gemacht, sodass die Betreffenden dann eine Steigerung ihres Selbstwertgefühls erleben. Und dann sehen wir ganz klar in der Therapie im Laufe von mehreren Monaten, wer das hat, wer also dieses Gefühl hat, über seine eigenen positiven Eigenschaften. Der wird neugieriger, was Außenbeziehungen anbetrifft. Und dann sieht man mehr die Möglichkeiten, was man tun kann, auch in der Corona-Zeit. Zum Beispiel, dass man alte Freundschaften aktiviert, dass man alte Adressbücher hat oder E-Mail-Verzeichnisse hat, dass man guckt quasi, mit wem war ich mal befreundet. Also man sieht plötzlich mehr Möglichkeiten, weil wir das Gefühl haben, es ist so eine innere Aufgeschlossenheit der Welt gegenüber. Und dann bin ich auch fähig, Freundschaften zu intensivieren. Ich habe am Anfang der Corona-Zeit zum Beispiel den ganzen Freunden Fragen gestellt und habe sie gefragt, seid ihr eigentlich im Leben glücklich? Was ist für euch Glück? Oder was wolltet ihr in eurer Jugend? Was waren die Herzenswünsche, die ihr hattet? Habt ihr das verwirklicht? Kann ich euch helfen dabei? Also die Corona-Zeit bringt die Chance, weil wir sehr viel Zeit haben, dass wir Freundschaften sehr vertiefen, weil wir in der Lage sind, Fragen zu stellen, die an die Substanz des Lebens herangehen.
Ich finde diesen Aspekt ganz wichtig, die Freundschaft mit sich selbst. Katrin Meyer, sind Sie mit sich selbst befreundet?
Inzwischen. Mhm. Das war ich nicht immer, aber da hat sie mich die ganze Zeit auch begleitet. Wir haben sehr viele Täler gemeinsam durchschritten. Das war ich, glaube ich, am Anfang noch nicht. Inzwischen bin ich das ja. Aber mir fällt noch zu Corona eine Idee ein, was man auch mal tun kann. Man kann einem Freund mal wieder einen Brief schreiben. Nun schreibe ich sehr gerne und sehr viel Briefe, aber ich habe eine ehemalige Arbeitskollegin, die ist nach Leipzig gezogen und die hat mir dann irgendwann, wir haben beschlossen, wir werden jetzt nur noch eine Brieffreundschaft führen, wir könnten ja auch mailen oder telefonieren und sie hat mir in einem Brief geschrieben, hör bloß nicht auf, mir zu schreiben. Das ist nämlich was anderes. Das ist einfach was anderes. Man kann was mit reinlegen, man kann den Umschlag gestalten und das ist da auch so viel Zeit und Liebe mit drin. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache und dennoch könnte man, und wieder wenigstens mal eine Karte jemandem schreiben, das ist eine unglaubliche Freude, Und meine Herzensfreundin und ich, wir schreiben uns auch, obwohl wir uns sehen und telefonieren und mailen, aber wir schreiben uns auch einfach Karten zwischendurch. Und das ist was man unter Corona wieder ein bisschen reaktivieren könnte, ne?
Katrin Meyer, vielen Dank für diese Impulse aus Celle. Frau Linek, Corona ist ja auch wie eine Art Brennglas. Was wird da deutlich unter diesem Glas?
Ja, das Entscheidende am Brennglas ist ja irgendwie, dass die Dinge größer werden, aber sie werden auch besser sichtbar dadurch. Und ich denke, Corona ist sozusagen ein Brennglas für ganz viele gesellschaftliche Missstände erstmal. Also ganz viele Ungleichheiten, sei es zwischen Arm und Reich, gesundheitlich eher vulnerabel oder eher resilient oder auch zwischen den angesprochenen Eltern und Nicht-Eltern. Und das ist sozusagen, da werden erstmal die Ungleichheiten verstärkt. Zum Beispiel sehen wir es bei Eltern tatsächlich, dass die Geschlechterungleichheiten massiv verstärkt werden. Aber auch da, glaube ich, gibt es Chancen, also durch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten zum Beispiel, gibt es auch die Möglichkeit, dass da Geschlechterungleichheiten abnehmen, zum Beispiel in Situationen, wo die Frau in einem systemrelevanten Job arbeitet und der Mann im Homeoffice ist und deshalb mehr Sorgearbeit als vorher übernehmen kann. Aber ich denke, diese Dinge verdeutlichen sozusagen auch die ungleichen Voraussetzungen für Freundschaften, die Menschen mitbringen. Mhm. Und das andere, was deutlich wird, ist natürlich sozusagen, dass im Binnenverhältnis unserer Freundschaft das, was vielleicht vorher in der Beziehung schon angelegt war, nicht nur, wie man miteinander ist, sondern vielleicht auch die eigenen Einstellungen, die eigenen Haltungen. Herr Krüger sagte vorhin, meistens teilen wir Werte in einer Freundschaft. Aber ich glaube, bei Corona kommt sozusagen auch gerade das hoch, wenn das nicht der Fall ist, weil Corona ja gewissermaßen etwas ist, zu dem wir uns in irgendeiner Form verhalten müssen. Und man kann sich nicht zu Corona verhalten. Und wenn da jetzt deutlich wird, dass sozusagen meine beste Freundin, mein bester Freund sich auf eine Art und Weise zu Corona verhält, die ich ablehne, und ich daraus vielleicht auch Rückschlüsse über ihren Charakter ziehe, zum Beispiel, weil ich denke, die andere Person ist übermäßig ängstlich und unkritisch gegenüber der Regierung. Oder weil ich andersrum denke, sie ist leichtsinnig und bringt sich selbst in Gefahr. Oder sie ist vielleicht rücksichtslos sogar gegenüber den anderen. Dann ist das natürlich ein massiver Stresstest, wo auch Probleme in der Freundschaft größer werden können.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Freunde sind wie ein soziales Dorf. Aber ein Klick bei Facebook und ein Like-Daumen reichen wohl kaum, um Mitglied der Dorfgemeinschaft zu sein. Was gehört zu echten Freundschaften? Das besprechen wir heute mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unsere Gäste sind Leonie Linek, Soziologin an der Humboldt-Universität zu Berlin, und Dr. Wolfgang Krüger, psychologischer Psychotherapeut. Heiko Mögeling schreibt: In erster Linie gibt mir die Liebe und die Freundschaft zu meiner Partnerin großen Halt. Halt geben mir außerdem die Erinnerungen an wunderbare Zeiten und Erlebnisse mit meinem besten Freund. Während der Pandemie erfahre ich große Zuwendung und Hilfe eines Freundes, der vor 6 Jahren nach Deutschland geflüchtet war. Danke für diese Wortmeldung über Facebook, Heiko Mögeling. Und am Telefon wartet in Berlin Herr Bühlke. Guten Morgen, Herr Bühlke.
Einen wunderschönen guten Morgen an die Runde im Allgemeinen. Hallo.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Entschuldigung. Also bei mir ist ist ein bisschen anders. Also ich finde, dass die Corona-Krise für mich maßgeblich dazu beigetragen hat, festzustellen, wer für mich wirklich wahre Freunde sind. Und da muss ich jetzt etwas ausholen, weil es geht ja wieder um die Corona-Krise. Ich bin alleinerziehender Vater, habe eine junge Tochter, die kommt in die 3. Klasse. Und es ist halt so, dass wir halt auch wieder gewisse Maßnahmen praktizieren müssen, wie diese Corona-Tests und Masken tragen. Und es gibt wirklich viele Eltern, die dagegen sind. Also ich bin jetzt kein Verleugner und ich bin auch keiner, der das alles anzweifelt, die ganzen Corona-Geschichten. Aber ich finde es halt dramatisch, dass Kinder in so einem jungen Alter zu den Tests gezwungen werden. Und wenn man dieser Aufforderung nicht nachkommt, dass man dann gegebenenfalls, dass das Jugendamt eingeschaltet wird, das Gesundheitsamt, und dass man mit Strafen quasi bezahlt wird. Und das finde ich nicht korrekt. Und es gibt halt dann einen großen Teil von Eltern, die da meiner Meinung sind. Und das bestärkt halt die Freundschaft. Und andere wiederum weigern sich zum Beispiel, möchten nicht mehr, dass meine Tochter mit anderen Kindern spielt, weil meine Tochter könnte ja die Kinder anstecken. Und so ist halt der soziale Kontakt komplett abgebrochen für meine Tochter. Und daran erkenne ich halt wirklich, wer da meine Freunde sind.
Mhm.
Das jetzt mal so in die Runde, genau.
Das ist ein Riesenkonflikt, Herr Bühlke, den Sie da beschreiben. Und ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie es tun, weil das wahrscheinlich ganz vielen Eltern so passiert. Herr Krüger, was macht man in solchen Fällen? Wenn die Kinder dann auch darunter leiden, wenn verboten wird.
Entschuldigung, ganz kurz einhaken. Ja. Es ist zum Beispiel auch so, dass meine Tochter nachts aufwacht und sagt, Papa, ich möchte den Test nicht machen, ich habe Angst davor, ich traue mich nicht. Und wirklich nachts aufwacht. Und sie wird aber gezwungen dazu. Ansonsten ist halt Feierabend. Und das ist in Sachen, wie reagiere ich als Vater? Das tut mein Herz weh, wenn ich sowas höre.
Ja.
Entschuldigung.
Das ist ja wichtig. Danke, dass Sie es gesagt haben. Herr Krüger.
Ich will einmal das Thema etwas ins Allgemeine bringen. Wir erleben zunächst einmal in der Corona-Zeit, dass wir sowohl eine Radikalisierung haben als auch eine Spaltung. Das heißt, je nachdem, welche Überzeugung ich habe im Grunde, wird sich mein Freundeskreis verändern. Und wir gehen am liebsten dann mit Menschen um, die die gleiche Überzeugung haben wie wir. Das heißt, wir sehen in den großen Freundeskreisen, dass es plötzlich zwei Gruppen gibt, und dass diese beiden Gruppen kaum noch miteinander reden und Kontakt haben. Also dass das auseinanderfällt. Und das Zweite ist natürlich ein Phänomen, was wir generell im Leben erleben, nämlich dass wir erst in Krisenzeiten merken, wer eigentlich unsere Freunde sind und wem wir uns anvertrauen können. Das kennen wir aus Trennungen, aus Zeiten von Krankheit. Krisenzeiten sind immer Zeiten, wo ich erst merke, wer ist eigentlich mein wirklicher Freund.
Ich würde da gerne anknüpfen und nochmal fragen, Herr Bühlke, versuchen Sie denn auch im Gespräch zu bleiben mit denjenigen sozusagen, die da anderer Meinung als Sie sind? Denn ich glaube, das ist ja eine ganz wichtige Maßnahme.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind auch in verschiedenen Chats drin und wir kommunizieren sachlich und vernünftig. Man merkt halt schon, dass ein Großteil dieser Gruppen, die Befürworter für die ganzen Tests sind und die Maskenpflicht, ich rede es wirklich nur von Kindern, nicht von Erwachsenen, ich rede von 5-Jährigen, 6-Jährigen und 7-Jährigen Kindern, die in so einer Gemeinschaftsschule sind. Wir sprechen mit denen, aber man merkt halt wirklich, und das möchte ich jetzt nicht wertend sagen, aber dass sie öffentlich-rechtlich gesteuert sind. Ich meine, man hört natürlich in diesen ARD, ZDF und öffentlichen Sendern, wie schlimm es alles ist und dass alle sterben, aber ich glaube, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, gibt es auch noch sachliche und andere Virologen, die das ebenfalls so sehen, aber vielleicht in der Gruppe der Kinder nicht so dramatisch. Und ich finde, man sollte da mal sachlich drüber sprechen. Und sie sind einfach nicht bereit, das zu akzeptieren. Also wenn es halt um diese Tests vor allen Dingen geht, da geht es wirklich nur um die Tests und dass ich gezwungen werde, mein Kind in die Schule zu stecken. Darum geht es mir.
Wir hatten das ja letzte Woche noch als Thema hier im Gespräch, Herr Bühlke, mit einem Virologen, der genau das sagt, was Sie jetzt sagen. Ja.
Ja, ja, genau. Und das ist halt, bei uns ist halt das Problem, wir sind ja auch berufstätig. Und wie gesagt, wenn sich das Kind wirklich dagegen weigert, und ich würde ja auch dann eine altersstaatliche Erklärung abgeben, der Schulleitung gegenüber, dass ich sage, ich mache den Test zu Hause auf meine Art, dass ich halt wirklich versuche, das Kind da hineinzuführen.
Ja.
Er sagt, wir machen das jetzt so und so, aber dass dieser Zwang da ist, vor allen Dingen, es gibt ja auch Schulen, ich rede es wieder von Berlin, wo das nicht der Fall ist, wo die sagen, okay, eine eidesstattliche Erklärung reicht für die Eltern und wir machen den Test zu Hause und bringen dann diese Informationen mit,
unabhängig,
ob wie sicher das auch alles ist. Mhm. Aber warum ist das nicht einheitlich? Warum gibt es in Weimar, warum wurde das gekippt und warum Berlin nicht? Und das verstehe ich nicht.
Herr Bühlke, führt uns ein bisschen weg vom Thema Freundschaft, ist aber ein wichtiger Aspekt. Und ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Berlin. Wir gehen von Berlin nach Greifswald zu Frau Nielinger. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Frau Nielinger, was haben Sie erlebt mit Freundschaften?
Ja, also in letzter Zeit nicht so viel, aber darum geht es auch. Und zwar, ich habe in den letzten 10 Jahren relativ viel, also bei relativ vielen internationalen Begegnungen mitgemacht, die oft dann auch nur so 2 Wochen gedauert hat, wo man dann aber auch wirklich 24 Stunden sozusagen miteinander verbracht hat. Man hat zusammen gearbeitet, gegessen, gekocht, Freizeit gehabt, meist wahrscheinlich noch in einem Raum geschlafen. Und da habe ich dann auch schon mal mit Freunden, die ich auf diese Art und Weise kennengelernt habe, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe, darüber gesprochen, dass wir mal eine Anzahl von Stunden gehört hatten, nach denen man sagen kann, man ist befreundet oder gut befreundet. Mhm. Und diese hätten wir dann sozusagen auch in diesen 2 Wochen erfüllt. Und jetzt eben viel auch, glaube ich, von Herrn Krüger, die Anzahl von 1 bis 2 Jahren, dass man sich aufeinander verlassen kann, ja, und so weiter. Und da muss ich direkt daran denken, dass ich das Gefühl habe, es muss nicht unbedingt diese langsame Annäherung stattfinden, sondern dass es auch alles viel schneller gehen kann oder viel, ich sag mal, unkonventioneller als das, was man generell als Entwicklung einer Freundschaft betrachten kann.
Ja. Darf ich noch ganz kurz nachfragen, was für internationale Begegnungen das waren? Also auf welcher Ebene haben Sie sich da getroffen?
Ja, also das ist von der EU ein Programm, das hieß früher Jugend in Aktion. Und da hat man dann halt so internationale Trainings zu einem Thema, wo man dann Workshops macht und sowas.
Mhm. Herr Krüger, wie ist das mit der Zeit? Also Sie sagen 1 bis 2 Jahre, Frau Nielinger hat erfahren, auch das kann flotter gehen, wenn man so intensiv zusammen ist über mehrere Tage hinweg.
Also zunächst einmal gebe ich Frau Nielinger völlig recht. Was ich gesprochen habe über die 2 Jahre, das ist der Normalfall. Aber es gibt auch in einer Freundschaft das Phänomen, dass am Anfang eine große Intensität entsteht, wenn ich viel zusammen bin. Das ist quasi, es gibt sowas wie die Freundschaft auf den ersten Blick, wo von Anfang an man das Gefühl hat einer großen Zusammengehörigkeit. Und dann kann, wenn ich mehrere Wochen mit dem anderen viel zusammen bin, kann ich das Gefühl haben, als würde ich den anderen schon Jahre kennen, wo eine tiefe Vertrautheit da ist. Und das mit den 2 Jahren, das gilt für den Normalfall, wenn ich quasi jemanden kennenlerne in einem Chor, beim Sport und dann treffe ich den vielleicht einmal die Woche oder alle 14 Tage. Das braucht dann Zeit. Aber es gibt manchmal Freundschaften, die regelrecht emotional sehr kompakt beginnen.
Also Glück spielt eine Rolle.
Das habe ich auch auf jeden Fall in diesen 2-wöchigen Treffen so erlebt mit dieser Freundschaft auf den ersten Blick. Das genau.
Frau Nielinger, was tun Sie, um jetzt diese Freundschaften zu halten? Skypen Sie regelmäßig oder was machen Sie?
Ja, also meine engste Gruppe ist eigentlich die ich im Auslandssemester in England kennengelernt habe. Da sind wir eine Gruppe aus 2 Leuten aus Belgien, einer aus Schweden und ein anderer aus Deutschland. Und da muss ich sagen, was auch mein Gedanke war, als ich bei der Sendung zugehört habe, war, dass wir es da sowieso nicht kennen, uns dauernd zu sehen. Also wir haben es eine Zeit lang geschafft, uns irgendwie jedes halbe Jahr zu sehen, aber jetzt haben wir uns auch alle zusammen seit Ende 2017 nicht mehr gesehen. Und dass es da, glaube ich, vielleicht von Vorteil ist, wenn man sowas überhaupt schon kennt. Also ich vermisse natürlich alles. Es ist auch schade, dass wegen der Reisebeschränkungen und so, es nicht klappt, sich dann mal zu sehen, weil es ja relativ einfach innerhalb der EU oder Europas eigentlich sich zu besuchen. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass es irgendwie von Vorteil ist, dass man es schon kennt, dass diese engen Freundschaften nicht unbedingt vor Ort sein müssen. Und was wir machen, ist halt, wir haben eine Gruppe, also Signalgruppe, ähnlich wie WhatsApp-Gruppe. Ab und zu skypen wir, aber ich glaube, Skype, das ist auch schon wieder so ein entweder das gehört zu einer Freundesgruppe oder nicht. Ja. Und es ist vielleicht dann auch während der Pandemie ausgeprägt, aber ich habe das Gefühl, ja, entweder ist es irgendwie, es ergibt sich so, dass alle da an Bord sind, oder man denkt sich halt, okay, dann warten wir mal, bis wir uns wiedersehen das nächste Mal. Und dann weiß man eigentlich auch, dass man sich dann auch noch versteht und dass man sich dann updaten kann, was in den letzten 2 Jahren passiert ist.
Auf jeden Fall hat man solche Alternativen. Frau Nielinger, vielen Dank für Ihren Anruf aus Greifswald und ergänzend dazu die Mail von Eva-Maria Brode. Die schreibt, toll finde ich an Videocalls, dass man zusammen morgens mit dem zweiten Kaffee und Tee im Bett abhängen und über Freude und Ängste sprechen kann. Dabei jede in den so typischen vertrauten Schlafklamotten und mit Lieblingsbecher. Wenn man sich gegenseitig zeigt, was bei einem zu Hause passiert, dann ist es fast ein bisschen, als würde man sich besuchen. Umgeräumte Dinge, Ableger von Zimmerpflanzen, aufgehängte Bilder, mittelmäßige Bücher, tolle Schallplatten, wiedergefundene T-Shirts, Griffe auf der Ukulele oder dass mal wieder jemand abwaschen müsste. Danke für diese Mail, Eva-Maria Brode. Marei Glühr schreibt, gerade in den letzten Tagen hat mich ein Telefongespräch mit unseren engen Freunden sehr umgetrieben. Vor einigen Tagen haben wir zum ersten Mal in dieser Pandemie wirklich Klartext gesprochen, wie wir im Alltag tatsächlich mit den Hygienemaßnahmen umgehen. Dabei kam es auch zu Wertungen, was das Verhalten der anderen angeht. Ich habe gestaunt, dass es scheinbar auch in engen, ehrlichen Freundschaften ein Jahr dauern kann, bis man Klartext über so private, wichtige Themen spricht. Kann. Zugleich ist es beglückend, wenn die Freundschaft solche Diskussionen aushalten kann. Was für ein Geschenk. Frau Linick, welche Voraussetzungen braucht es, damit Freundschaften solche Diskussionen aushalten, wenn Klartext gesprochen wird?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass die meisten Leute ja in ihren Freundschaften diese Übung gar nicht haben, offen miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, ganz oft liegt es daran, dass wir so etwas haben, was wir in der Soziologie Konsensfiktion nennen. Also wir stellen uns die Beziehung vor als einen Ort, wo wir immer einer Meinung sind. Und das ist vielleicht gar nicht der Fall. Anders als in Paarbeziehungen haben wir da auch keine Skripte sozusagen, Regeln, wie wir einstudiert haben, wie wir darüber sprechen. Genauso wenig, wie wir Skripte für Konflikte oder für das Beenden einer Beziehung haben. Aber ich denke, im Grunde genommen braucht es Vertrauen und Empathie, also dass ich mich auch sozusagen bereit bin, in die andere Person hineinzuversetzen, ihre Kritik vielleicht anzunehmen oder sie zunächst anzuhören.
Wie kann das denn gelingen? Also Freundschaften liefern Anerkennung und Bestätigung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir ja auch Kritiker, also Menschen, die uns darauf aufmerksam machen, wenn wir wunderlich werden und die uns dann warnen oder die jetzt eben Klartext mit uns reden über unser Verhalten während der Pandemie. Wie lernen wir Kritik freundlich und freundschaftlich zu formulieren und auszuhalten?
Ja, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Da ist es vielleicht auch wichtig, dass man immer aus der eigenen Perspektive schaut und sagt, wie man selbst sozusagen die andere Person interpretiert. Aber auch aus der anderen Perspektive ist es wichtig, dass man offen bleibt für die Deutungen der anderen, weil sozusagen das eigene Selbstbild ja auch maßgeblich geprägt davon ist, wie einen die anderen sehen. Und deshalb sozusagen die Perspektive, wie deuten denn die anderen das, was ich tue? Wie interpretieren sie es? Kritisieren sie mich für manche Dinge? Schätzen sie mich für Dinge, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie tue oder die toll an mir sind? Dann kann das ja auch zu einer eigenen Veränderung führen und zu einer eigenen Veränderung des Charakters.
Aber wie funktioniert es? Fragen wir mal den Fachmann, Herr Krüger. Wie lerne ich das? Wie lerne ich auch in einer Freundschaft Kritik zu äußern und auszuhalten, wenn der andere bestimmte Sachen nicht so toll findet an mir?
Ich will das gerne noch ergänzen.
Ja.
Wir leben tatsächlich in Deutschland in einem Land, wo wir Schwierigkeiten haben mit Konflikten. Mhm. Es gibt andere Länder, wo wir viel aufgeschlossener sind, wo wir Konflikte auch als Möglichkeit, auch als Bereicherung erleben. Aber wir leben in Deutschland in einem Land, wo wir Konflikte relativ schnell als Bedrohung erleben und dann nicht die Kraft haben, eine andere Meinung zunächst einmal uns in Ruhe anzuhören und eine Wertschätzung zu haben. Und was Konflikte in einer Beziehung anbetrifft, muss ich natürlich zunächst einmal den Mut haben, konfliktfähig zu sein. Es wäre gut, wenn ich das in der Pubertät habe lernen können, dass ich die Erlaubnis hatte, einmal Nein sagen zu dürfen und im Elternhaus gelernt habe, Konflikte auszutragen. Und dann gilt aber für eine Freundschaft ein Grundprinzip. Es ist günstig, wenn ich in einer Freundschaft zunächst einmal gelernt habe, möglichst dem anderen auch Positives zu sagen. Wir haben das gleiche Prinzip in Partnerschaften, wo man sagt, wenn ich 6-mal dem anderen sage, was positiv ist, darf ich einmal kritisieren, sonst übersäuert eine Beziehung. Und ich halte es zunächst einmal für wichtig, dass wir in den Freundschaften uns gegenseitig viel Anerkennung geben, dass man geradezu gelegentlich verschwenderisch ist, dass wir positive Dinge machen. Zum Beispiel, ich schreibe einmal im Jahr meinen Freunden tatsächlich einen Freundesbrief, Also ich schreibe nicht nur Liebesbriefe, sondern ich gucke, dass ich einmal im Jahr das so formuliere.
Na schön.
Und wenn wir so verschwenderisch sind mit Anerkennung, dann können wir viel eher auch die kritischen Punkte einmal bringen. Und ich bevorzuge immer eine diplomatische Streitkultur. Das heißt, dass ich den Freunden sage, ihr seid mir viel wert, ihr seid mir wichtig. Aber wenn ich immer 20 Minuten warten muss bei einer Verabredung, dann nervt mich das im Grunde wahnsinnig. Ich würde ungerne diese Freundschaft mit euch beenden, sie ist mir was wert. Und dann stelle ich meistens die Frage, wie können wir jetzt damit umgehen? Und ich erlebe, dass dann bei einer solchen Streitkultur viel eher eine Offenheit da ist, auch von Seiten des anderen, mir in diesem Streitpunkt entgegenzukommen.
Wenn einem jetzt keine 6 Punkte einfallen, die man an dem anderen toll findet, sondern man ist im Grunde genommen nur noch genervt und denkt, boah, das bringt mir so gar nichts mehr. Also schwingt ja auch immer Kalkül mit in einer Freundschaft. Wann sollte man eine Freundschaft beenden, Herr Krüger?
Naja, das ist ja ein Bauchgefühl. Also wir haben in allen Freundschaften normalerweise Konflikte. Und im Normalfall ist es so, dass ich sehr viele positive Eigenschaften sehe und dann auch bestimmte Dinge am Freund ertrage oder sie anspreche. Das ist normal. Aber es gibt natürlich Freundschaften, wo mich der andere furchtbar gekränkt hat. Es gibt Freundschaften, wo ich mich ausgenutzt fühle. Es gibt Freundschaften, wo ich mich überfordert fühle. Ich sehe am Telefon, am Display, da ruft wieder XY im Grunde an und ich weiß, ich hänge jetzt mindestens eine Stunde im Grunde dran und höre mir die Geschichten des anderen an, obwohl ich das nicht ändern kann. Also es gibt Freundschaften, wo ich abgrundtief ein Gefühl habe, dass ich das nicht mehr mag.
Weil ich ausgenutzt werde.
Richtig. Und dann habe ich 2 Möglichkeiten. Der Normalfall, und das sind weit über 90% der Trennungen, im Normalfall ist es so, dass ich eine Trennung leise bewerkstellige, das heißt, ich melde mich nicht mehr und dann schläft eine Freundschaft ein wie eine Pflanze, die ich nicht mehr gieße. Und das hat den großen Vorteil, wir haben viele Freundschaften im Freundeskreis, also wenn ich den anderen bei einer Hochzeit sehe, bei einer Beerdigung, dann muss ich dem anderen nicht aus dem Weg gehen, ich kann den grüßen, aber die Sache ist etwas auseinander. Und schwieriger ist es, wenn mich der andere schrecklich gekränkt hat. Dann merke ich nach Tagen, das sitzt mir so in der Seele, dann muss ich dem anderen schreiben, ich muss ihn anrufen, ich muss mich aktiv trennen, dem das sagen, das ist wie die 9. von Beethoven und dann ist die Freundschaft wirklich beendet.
Also nochmal, um es klar zu kriegen, wann sollte ich es auslaufen lassen und wann soll und kann ich Tacheles reden?
Das merken Sie, also wenn ich mich länger als 3 Tage so ärgere, dass ich unter die Decke gehen könnte und das Gefühl habe, ich finde da keine Ruhe, dann weiß ich, ich muss da was tun. Ich muss zumindest mal den Freund anrufen, ihn damit konfrontieren. Und dann merke ich, wenn eine Freundschaft am Ende ist, dann wird dieses Gespräch eskalieren. Das heißt, der Freund wird nicht nachgeben, der wird nicht sagen, es tut mir leid, sondern der Freund wird seinerseits in die Offensive gehen und wird mir sagen, du hast ja im Grunde auch, er findet das unerhört. Und in dem Augenblick ist die Freundschaft zu Ende. Das heißt, dieses letzte Konfliktgespräch ist normalerweise dann der letzte Tropfen auf den heißen Stein, wo ich im Grunde merke, was ich zu tun habe.
Frau Linek, noch mal kurz zum Thema Freundschaft beenden.
Ja, ich denke, im Idealfall muss sozusagen dieses Konfliktgespräch vielleicht auch gar nicht das letzte sein. Also manchmal gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sich tiefe Verletzungen gegenseitig vermittelt und trotzdem versucht, empathisch zu sein. Also einerseits bei sich bleiben, sagen, was man selbst erlebt, wie man die Situation empfindet, was einen kränkt. Und andererseits aber sich auch in den anderen zu versuchen, hineinzuversetzen. Und ich glaube, das ist das Besondere an Freundschaften, dass die oft so reparabel sind. Also das ist in gewisser Hinsicht eine verzeihlichere Beziehung als viele andere Beziehungen.
Sarah Mühlenbecker schreibt, durch die pandemiebedingten Einschränkungen konnte ich mich gefühlt auch stärker mit mir selbst befreunden. Weniger Ereignisse, weniger Stress, mehr Achtsamkeit für das Wesentliche, der Blick auf das, was man hat und nicht mehr die Suche nach dem, was man nicht hat. Ich bin glücklich, praktiziere Yoga in der Gruppe per Zoom und allein im Wohnzimmer. Davon profitieren auch mein Mann, meine Tochter, mein Sohn und unser Hund. Dankeschön, Sarah Mühlenbecker. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse für so schöne Mails wie die von Sarah Mühlenbecker, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Jopp, ist am Telefon in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Jopp.
Schönen guten Morgen. Ich wollte ja eigentlich gar nicht durchgestellt werden, aber die Kollegin, die mich abgefangen hat, sagte, wenn man eine Freundin seit 74 Jahren hat, dann ist das schon etwas Besonderes. Und ist nun habe ich gewartet. Und jetzt bin ich da.
Wie gut, dass Sie gewartet haben. Seit 74 Jahren haben Sie eine Freundin, das gibt es ja nicht.
Ja, ja. Wir haben uns in Berlin-Neukölln im Jahre 1947 beim Kreidespielen in der Wipperstraße an der S-Bahn kennengelernt.
Unglaublich. Wer hat wen zuerst angesprochen?
Oh Gott, das wissen wir. Aber sicherlich ich. Ich bin diejenige, die auf Leute anders zugeht als sie. Und sie schickt mich auch bis heute manchmal vor, wenn es dann so sein soll.
Unfassbar. Beim Kreidespielen heißt, Sie haben Hüpfkästchen
ja,
gemalt.
Ja, genau so, ja. Und das, so hat es angefangen. Dann sind wir in die Schule, sind nie zusammen in einer Klasse gewesen, haben aber zusammen, ihre Eltern und meine Eltern haben uns Blockflötenunterricht ermöglicht, was damals noch nicht so üblich war, weil das Geld ja etwas knapp war. Und das hat uns auch lange Zeit zusammengehalten. Wir waren dann zusammen im Blockflötenchor. Ich bin dann aus Neukölln weggezogen. Dann haben wir uns die Wochenenden getroffen. Und dann kamen sie zu mir. Und so wurde das, bis wir Schule fertig hatten. Und ich bin dann schnell aus Berlin weg, habe geheiratet. Sie war immer hier. Und ich bin viel in der Weltgeschichte umhergetanzt, sage ich mal. Und trotzdem hat die Freundschaft gehalten und man sagt mir generell nach, ich wäre immer diejenige gewesen und da ist was dran, die auch so eine Freundschaft aufrechterhält.
Und auch eine Frau Jopp, die dann nicht sauer ist, wenn sich die anderen nicht melden, das gibt's ja auch. Dass man immer diejenige ist, die gibt und die anderen melden sich nicht. Und dann denkst du, meine Güte, der könnte ja auch mal anrufen. Aber da sind Sie nicht nachtragend, sondern sagen Sie, ist wurscht.
Nein, bin ich nicht nachtragend. Und so war es, ja Gott, nee, so war das eigentlich nie. Wenn wir uns dann auch mal, ich habe mal in Amerika gelebt und da haben wir uns weder gesehen noch gehört, noch habe ich zu Weihnachten geschrieben. Und wir kamen dann zusammen und dann war es wie vorgestern.
Sie haben also sämtliche Höhen und Tiefen wirklich miteinander erlebt seit 1947.
Absolute Tiefen, ganz, ganz tiefe Tiefen, ganz tolle Höhen. Wir haben unser 50-jähriges Freundschaftsjubiläum zusammen in New York gefeiert. Ich kenne New York ganz gut, sie kannte es nicht. Und da sind wir mit Fahrrädern bei Windstärke 8 über die Golden Gate Bridge geradelt.
Das ist wahre Freundschaft.
Ja, ja. Also es ist eine außergewöhnliche Freundschaft. Und deswegen, als ich jetzt die Sendung gehört habe, dachte ich, Mensch, jetzt rufst du mal an.
Toll, dass Sie das gemacht haben. Und es gab nie Funkstille zwischen Ihnen und der Freundin?
Nein.
Aha. Der Herr Krüger hat eben erzählt, dass er einen besten Freund hat, den kennt er jetzt seit über 40 Jahren.
Genau, das habe ich gehört. Da habe ich gedacht, na was sind 40 Jahre?
Das kann ich toppen, haben Sie da gedacht.
Ja.
Wie oft treffen Sie denn Ihre Freundin?
Ich treffe sie jetzt gleich. Ich muss gleich weg. Also jetzt natürlich Corona. Ja. Wir telefonieren viel und auch lange und ausgiebig. Corona ist natürlich das Thema. Aber wir treffen uns schon einmal die Woche, alle 10 Tage, also regelmäßig.
Ja, ich finde das ganz enorm. Bitte sagen Sie ihr vom ganzen Team und von Herrn Krüger und Frau Linek unsere herzlichsten Grüße, Frau Jopp. Grüße.
Das ist aber schön. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg.
Ja, vielen Dank, dass Sie gewartet und angerufen haben. Frau Jopp aus Berlin, 74 Jahre Freundesjubiläum. Herr Krüger, ab wann fängt man eigentlich an, Bilanz zu ziehen und sich zu überlegen, tragen diese Freundschaften noch und brauche ich noch neue? Gibt es sowas, dass man irgendwann da so sitzt und darüber nachdenkt, wie es weitergeht mit den Freundschaften und welche man weiterhin pflegen möchte?
Ja, zunächst einmal, das ist natürlich wirklich eine ganz großartige Freundschaft. Wir wissen, wenn wir in der Kindheit intensive Freundschaften haben, dass sie oft ein Leben lang halten. Die Herzensfreundschaften haben eine Durchschnittsdauer von über 30 Jahren. Das heißt, dass solche Freundschaften, die wir in der Kindheit erlebt haben, wo wir die Familie des anderen kennen, wo wir sehr offen sind für Begegnungen, das hat oft eine große Tiefe. Und man muss sich dann gar nicht immer treffen. Wenn man sich dann mal trifft, dann merkt man, es war eigentlich wie gestern, da kann man anknüpfen. Und das große Problem ist natürlich, wenn wir uns als Erwachsene erst kennenlernen, dann fehlen viele Erlebnisse. Meinen besten Freund habe ich kennengelernt, da war ich schon 30 Jahre alt. Und dem habe ich irgendwann gesagt, ich verstehe dich in vielen Dingen nicht. Mir fehlt die Kindheit, mir fehlt die Vergangenheit. Es ist wie eine Freundschaft ohne Unterleib. Und dann bin ich daraufhin in die Stadt einmal gegangen mit ihm zusammen und habe gesagt, ich will mal auf deinen Spuren wandeln. Also ich will dein Elternhaus kennenlernen. Dann haben wir die Fotoalben ausgetauscht. Wir haben Geschichten dazu erzählt. Und erst in dem Augenblick, wo ich die Vergangenheit von ihm kennengelernt habe, habe ich diesen Freund richtig verstanden. Und wir haben das Gefühl gehabt, dann bekommt eine Freundschaft wirklich so eine Basis, einen Tiefgang.
Frau Lienig, als ich gerade Frau Jopp zugehört habe, da dachte ich auch, meine Güte, die Kinder und Jugendlichen, die jetzt gerade eben nicht miteinander Kreide spielen, wenn die überhaupt noch Kreide spielen, hüpfen oder was auch immer an Freizeitbeschäftigung machen, das ist schon tragisch für die. Diejenigen, die Abi machen, können nicht richtig miteinander feiern. Lässt sich prognostizieren, welche Auswirkungen das hat? Oder muss man sagen, Leute, haltet mal einen Ball flach, so schlimm ist es jetzt auch nicht ein Jahr lang?
Nein, ich glaube, in gewisser Hinsicht ist das für Kinder und Jugendliche eine unwiederbringliche Zeit. Weil das ja, wie Herr Krüger gerade schon angesprochen hat, passieren ganz entscheidende Erfahrungen, die man macht und die man im Idealfall auch mit den Freunden und Freundinnen teilen möchte. Das ist ja sozusagen für diese Altersgruppe die wichtigste dritte Sozialisationsinstanz neben Familie und Schule. Und da ist jetzt eben massiv eingeschränkt, inwiefern man die überhaupt sehen kann, mit denen überhaupt sowas wie einen Schulabschluss feiern kann und auch so eine Zäsur, so ein Entlassenwerden ins Erwachsensein gemeinsam beschließen kann. Und das, finde ich, ist sehr, sehr, sehr tragisch. Aber man kann natürlich nur hoffen, dass viele junge Menschen da neue Wege finden und auch sozusagen diese Zeit einfach überbrücken können und umso intensiver hinterher versuchen können, wieder ihre Freundschaften zu reaktivieren.
Neue Wege ist ein schönes Stichwort für Herrn Kur aus Dresden. Guten Morgen.
Hallo, hier ist der Herr Kur aus Dresden.
Guten Tag. Herr Kur, was machen Sie mit Freundschaften? Und wie pflegen Sie sie?
Also, wir haben ja hier eine große Gruppe in Dresden, Freizeit Dresden genannt. Und wir dürfen ja nun seit mehr als einem Jahr nicht mehr unsere Wanderungen, Radtouren etc. durchführen. Und dann haben wir schon vor einem Jahr überlegt, was können wir tun und sind auf die Idee gekommen, Telefondating anzubieten. Und da sind wir jetzt, alle vier Wochen machen wir das, sind wir jetzt schon beim 14. Telefondating und es ist total klasse, weil sich dort schon insgesamt, also ich führe ein kleines bisschen Buch, 85 Leute zueinander telefoniert haben.
Ach, das ist enorm.
Aha. Ja, das ist richtig klasse. Ne? Ja.
Wie funktioniert denn Ihr Telefondating?
Super Frage, genau. Also die Leute, die gehen auf freizeitdresden.de und dann können die sich dort anmelden für das jeweils aktuell anstehende Dating. Und am Tag zuvor kriegen die Angemeldeten eine Liste mit den Telefonnummern und können sich dann an dem Samstag meistens selber raussuchen, wann wer mit wem telefoniert.
Und setzen Sie dann ein Thema? Also spricht man dann über das Buch, das aktuelle, was man liest? Oder was ist also Thema beim Telefondating? Oder lernt man sich erstmal kennen?
Genau, man lernt sich erstmal kennen. Und meine Idee war auch dabei, dass man das ohne Zoom oder ohne Bild macht, sondern dass man einfach erstmal checkt, passt es denn so überhaupt vom Inhalt des Gespräches und von der Art, wie man miteinander telefoniert, gut zusammen. Und dann können sich diejenigen durchaus mal einen Treff ausmachen, können sagen, wir treffen uns einfach mal, wo das dann möglich ist, um sich persönlich kennenzulernen. Mhm. Und die Inhalte der Gespräche sind eigentlich frei wählbar, sag ich mal.
Mhm. Und Sie machen aber so eine kleine Vorauswahl, so ein kleines Casting und merken schon, ob die Leute passen zu dem, was Sie da so machen möchten oder ob es nicht so funktioniert. Also sieben Sie?
Eigentlich nicht. Man geht einfach nur auf freizeitdresden.de und weiß, am Samstag, also heute beispielsweise, läuft das 13. Dating, meldet sich an und telefoniert dann frei weg miteinander.
Herr Krüger, was sagen Sie zu dieser kreativen Idee von Herrn Kur?
Ich finde es im Grunde ganz großartig. Wir müssen in diesen Zeiten kreativ sein. Und wir haben ja vorhin zunächst einmal erfahren, dass es auch Hörer gibt, die Corona als Möglichkeit begreifen, wo sie sagen, wir haben normalerweise im Leben haben wir viele Abwechslungen und Corona ist die Möglichkeit, wo wir eher etwas mehr zu uns selbst kommen. Und was wir aber spüren, oder die Frage, die häufig auftaucht, ist, wenn man sich jetzt nicht mehr begegnen kann, fehlt da nicht viel? Also fehlt da nicht, dass ich die Atmosphäre spüre, dass ich den anderen nicht umarmen kann, dass man sich nahe kommt? Und ich glaube zunächst einmal, wenn ich genügend Begegnungen abgespeichert habe innerlich, wenn mir der andere nahe gekommen ist, dann kann ich durchaus, wenn ich telefoniere, wenn ich mit dem anderen skype, dann ist mir der andere durch die Emotionalität, die ich abgespeichert habe, dann ist mir der andere trotzdem nahe. Und dann gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten, die ich wahrnehmen kann. Ich habe erlebt, dass die Herzensfreundschaften sich in der Zeit verbessert haben, aber die Alltagsfreundschaften, die ich habe, die drohten etwas hinten runterzufallen. Und wir haben zum Beispiel eine Skype-Gruppe gegründet und haben beschlossen, alle 4 Wochen, wir unterhalten uns über Themen, um weiterhin im Kontakt zu bleiben. Und wir reden momentan darüber, welche Einstellung zum Geld hat zum Beispiel jeder von uns. Wofür brauchen wir Geld? Ist Geld für uns Sicherheit oder nicht? Das heißt, wir suchen die Möglichkeit, dass wir die Freundschaften angesichts von Corona irgendwie bewahren und wir hoffen, dass dann in 3-4 Monaten wir wieder treffen können.
Sagt Wolfgang Krüger, heute unser Gast, gemeinsam mit der Soziologin Leonie Lienek. Unser Thema heute Freundschaft. Dankeschön, Herr Kur, für Ihren Anruf aus Dresden und viel Spaß weiterhin beim Telefon-Dating. Wie beeinflusst die Pandemie unsere Freundschaften? Thema bei Deutschlandfunk Kultur und am Telefon in Freiburg ist Iris Blankenhorn. Guten Morgen, Frau Blankenhorn.
Guten Morgen.
Grüße Hallo. Sie. Erzählen Sie uns von Ihren Freundschaften.
Also meine Freundschaft. Ich habe auch so Herzensfreundschaften seit über 40 Jahren, wie das beschrieben wurde oder gesagt wurde und auch kürzere. Und was ich jetzt erlebe, ist, dass ich über WhatsApp-Kontakte mehr und mehr Kontakte habe zu den Leuten, wie vor Corona. Mhm. Und dass ich dann manchmal entwickeln sich dann Telefongespräche draus. Und ich habe eigentlich erfahre mehr von meinen Freunden dadurch als vorher.
Wie erklären Sie sich das, dass Sie mehr erfahren als vorher über WhatsApp?
Weil man einfach mehr voneinander erzählt, so mit kurzen Sachen. Oft schickt man sich Bilder vom Garten oder was man isst, was gerade Mode ist, aber ist einfach auch nicht. Oder dass man einfach sich schreibt, fragt, wie geht's dir denn? Also und ich denke, meine Freunde wissen schon, dass mich das interessiert, wirklich. Und da komme ich ja sonst gar nicht dazu, mal kurz anzurufen oder das. Ich schaffe das einfach sonst gar nicht. Und das mache ich jetzt. Und ich finde, das hat was. Also ich finde, dass diese digitalen Möglichkeiten einfach eine große Chance sind in der Zeit. Und dass wir auch zum Teil Videotreffen machen dann. Das sprechen wir ab. Mein Patenkind hatte seine Bachelorarbeit fertig. Und dann haben wir gesagt, dass man mit ihren, also ist ein Mädchen, dass wir dann mit ihren Geschwistern und unserer Familie eine Videokonferenz machen und zusammen anstoßen und ihr gratulieren und unterhalten. Also dass wir so mehr und mehr so Sachen machen. Und es ging so gar nicht, weil die woanders wohnt.
Ja.
Das würde man sonst gar nicht machen. Und solche Dinge einfach.
Frau Lienek, deckt sich das mit dem, was Sie erleben? Sie sind ja noch mal deutlich jünger, wenn ich das sagen darf, auch als Herr Krüger. Also nutzen auch Sie zum Beispiel sehr viel mehr die elektronischen Medien, um mit Freundinnen und Freunden in Kontakt zu bleiben?
Ja, also ich glaube, gerade die Möglichkeiten zum Beispiel von Messenger-Apps zu chatten, die sind natürlich toll, weil sie ein zeitlich flexibles und örtlich flexibles Medium bieten. Man kann auch asynchron in Kontakt bleiben, man muss nicht telefonieren. Das habe ich auch schon zuvor viel genutzt. Aber ich muss gestehen, das Videotelefonieren liegt mir, weil ich es für die Arbeit so viel machen muss, gar nicht so sehr. Also ich habe eher sowas, was man Zoom-Müdigkeit nennt. Aber ich glaube, da kann man eben auch kreativ werden. Gestern hat mir die Schwester von meinem Partner erzählt, dass sie mit ihrem besten Freund immer zusammen Serien guckt. Der ist sozusagen bei sich, die schauen parallel dieselbe Folge und sind beide per Videotelefonie einander zugeschaltet. Und weil sie früher das eben immer mit einem gemeinsamen Essen verbunden haben, hat sie jetzt kürzlich dann einfach gesagt, sie bestellt ihm beiden zu Hause eine Pizza nach Hause und die hatten dann sozusagen auch das gleiche Essen, während sie die gleiche Folge geguckt haben. Ja. Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Form, sozusagen das Zusammensein eigentlich zu simulieren. Das ist natürlich nicht dasselbe, aber ich glaube, das sind zumindest auch Formen, wie wir das Spontane wieder erzeugen können. Ne? Also dass sozusagen unerwartet die Pizza kommt, weil das ja in diesen Zeiten eher verloren geht, dass wir uns ganz zufällig treffen oder ganz zufällig länger oder kürzer Zeit miteinander verbringen, als wenn es immer geplant sein muss, weil wir zum Beispiel spazieren gehen oder uns auf Zoom verabreden müssen.
Hm. Frau Blankenhorn, vielen Dank für diesen Tipp aus Freiburg und dass Sie die Corona-Hürden nehmen und uns erzählt haben, wie Sie die Corona-Hürden nehmen, weil das, glaube ich, auch nochmal ein schöner Impuls ist für die anderen, die sich noch ein bisschen schwer tun, so mit WhatsApp und sagen, ach, ich treffe aber doch lieber so von Mensch zu Mensch meine Freundinnen und Freunde. Andrea Hemmer schreibt uns, ich habe mehrere sehr gute Freunde, mit denen ich bereits seit Jahrzehnten tief verbunden bin. Das bereichert mein Leben ungemein, aber eine Freundschaft ist darunter, die plötzlich verhungert ist. Seit 10 Jahren, exakt auf seiner 50. Geburtstagsfeier, haben wir uns zum letzten Mal gesehen. Meinen 50. habe ich nicht mehr gefeiert. Wir haben uns seitdem nicht getroffen. Meine Heiratsanzeige blieb ohne Reaktion und ich habe bisher kein Gespräch gewagt, um herauszufinden, warum der Kontakt abgebrochen ist. Herr Krüger, ist das auch typisch, dass es Freundschaften gibt, die einfach nach ein paar Jahren verhungern? Wenn ja, also gibt es so einen Zeitraum, dass man sagen kann, alle paar Jahre erneuert sich auch eine Freundschaft?
Das ist ja hier offenbar bei der Frau Hemmer eine Freundschaft gewesen, wo man sich nicht regelmäßig getroffen hat, sondern wo lange Pausen dazwischen waren. Und da kann natürlich viel passieren, was man nicht mitbekommt, dass der andere krank wird, dass er sich trennt, dass er eine Wesensveränderung mitmacht. In den Herzensfreundschaften ist es so, dass wir sehr deutlich mitbekommen, wo es Konfliktpotenziale gibt und dass wir rechtzeitig darauf eingehen können. Deshalb sind die Herzensfreundschaften, wo wir uns auch sehr bemühen, darum das zu klären, die sind sehr stabil. Das eigentliche Problem sind die Alltagsfreundschaften. Und da wissen wir, dass in 7 Jahren scheitern 50% unserer Freundschaften. Die gehen auseinander, weil man in eine andere Stadt zieht, weil sich Dinge ändern, weil uns der andere auch nicht mehr gefällt. Und insofern sind wir alle wie riesige Durchgangsbahnhöfe. Und die Schwierigkeit besteht darin, wenn wir 45 Jahre alt sind, dann ziehen wir Bilanz. Und die Hälfte der Menschheit bleibt dann aktiv und neugierig und die andere Hälfte ist langsam über die Schwierigkeit dieser Freundschaften etwas genervt und zieht sich zurück. Und das Wichtige für das Altwerden ist, dass wir neugierig bleiben im Leben, dass wir in einer Aufbruchsstimmung sind, dass wir immer wieder neu auch Freundschaften beginnen, weil wir wissen, nur dann können wir glücklich alt werden. Das verringert auch die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich der Demenz. Und wir wissen, dass gerade im Alter die Freundschaften eine der großen Säulen unseres Glücks sind.
Neugierig bleiben, der Appell des psychologischen Psychotherapeuten Wolfgang Krüger, der heute unser Gast war, gemeinsam mit der Soziologin Leonie Lineck zum Thema Freundschaften. Ich danke allen, die angerufen haben, die uns von ihren Freundschaften erzählt haben und wünsche Ihnen mit Ihren Freundinnen und Freunden, egal über welchen Weg, an diesem Wochenende ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank.